Ja, lieber Ewald, vielen Dank für das Zeugnis. Du hast es mir im Vorfeld schon geschickt und es hat mir da schon wirklich das Herz angerührt, aber jetzt nochmal wirklich ganz neu. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, einfach was so wichtig geworden ist jetzt in deinem Leben. Du hast mir ein paar Bibelverse gegeben als Vorschlag darüber zu predigen heute. Und bei dem ersten Vers, den du mir gegeben hast, habe ich erst mal gedacht, passt eigentlich gar nicht so zum heutigen Anlass. Da geht es darum, dass der Herr Jesus uns versorgt. Ich habe jetzt doch mir Gedanken darüber gemacht und beschlossen, genau mit diesem Vers zu beginnen. Ich möchte, um auf den Vers zu kommen, erst mal eine wahre Begebenheit vorlesen, eine wahre Geschichte, bei der man allerdings zuerst mal denkt, die passt ja irgendwie gar nicht in unsere heutige Zeit. Zum einen ist es schon eine ganze Weile her, 150 Jahre oder so. Zum anderen berichtet sie von einer Not, wo wir heute denken, ja, die Nöte haben wir eigentlich nicht. Und dann spielt sie auch noch in der falschen Jahreszeit. Ich lese die Geschichte vor und dann werden wir aber sehen, wie sie eben doch passt. In einer einsamen Hütte am Rande eines großen Waldes lebte eine arme Witwe mit ihren beiden kleinen Kindern Mina und Charles. Es war ein schrecklich strenger Winter. Der Schnee lag meterhoch auf dem Boden und ein beißender Wind heulte durch die Bäume. Seit Tagen war die kleine Familie vom nächsten Dorf abgeschnitten. Die allerletzte Brotkruste war aufgezehrt und die Kinder weinten vor Hunger und Kälte und das Herz der Mutter brach. Sie wusste, dass sie ohne Hilfe keinen weiteren Tag überleben würden. Während ihr die Tränen über die Wangen liefen, schloss die Mutter Mina und Charles fest in ihre Arme. Meine lieben Kinder, sagte sie, es gibt keine irdische Hilfe in unserer Nähe. Aber Gott ist unser himmlischer Vater und er hat versprochen, diejenigen zu erhören, die ihn in der Not anrufen. Lasst uns beten. Sie knieten sich auf dem kalten Boden und die Mutter schüttete Gott ihr Herz aus. Sie flehte ihn an, ihnen Essen zu schicken und sie vor dem Tod zu bewahren. Die Kinder falteten ihre kleinen Hände und sagten Amen. Sie hatten sich kaum von den Knien erhoben, als sie draußen ein seltsames Geräusch hörten. Es war ein lautes Kratzen und ein leises Winseln an der Hüttentür. Charles lief zum Fenster und blickte hinaus. Mutter, rief er, da ist ein riesiger Hund an unserer Tür. Vorsichtig öffnete die Mutter die Tür ein paar Zentimeter. Im tiefen Schnee stand ein großer, edel aussehender Hund. Im Maul hielt er etwas Großes und Weißes. Sobald sich die Tür öffnete, ließ der Hund den Gegenstand in den Schnee fallen, stieß ein lautes, freudiges Bellen aus und rannte augenblicklich zurück in den Wald. Die Mutter blickte hinab und zu ihrem völligen Erstaunen sah sie einen großen, frischen Laib Brot, der komplett in ein sauberes Tuch eingewickelt war. Der Hund hatte es vorsichtig durch den Schnee getragen, ohne es zu beschädigen. Schau, rief Mina. Gott hat unser Gebet erhört. Er hat den Hund geschickt, um uns Brot zu bringen. Die Familie weinte vor Freude und Dankbarkeit. Sie aßen das frische Brot, das sie vor dem Verhungern rettete, bis die Wege geräumt waren und Hilfe eintraf. Ja, und der Vers, den du vorgeschlagen hattest, war Matthäus 6, Vers 25, wo der Herr Jesus Folgendes sagt: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Ja, das sagt der Herr Jesus. Und wenn wir jetzt so diese Aussage betrachten und die Geschichte betrachten, kommt ja möglicherweise erstmal der Gedanke auf, wir haben eigentlich alles. Ja, wir haben Überfluss, wir müssen nicht hungern. Ewald, ich weiß nicht, ob du je hungern musstest, vielleicht. Du schüttelst den Kopf auch nicht. Ja, eigentlich eine Sorge, die uns so nicht betrifft, könnte man meinen. Ja, zu Jesu Zeiten war das sicher eine relevante Sorge. Auch vor 200 Jahren war das sicher eine relevante Sorge. Aber heute in unserem Überfluss sorgen die Menschen sich wahrscheinlich um andere Dinge. Allerdings habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, was die Umfragen so sagen. Auch speziell über unser Land, über Deutschland. Und tatsächlich ist ganz oben Nummer 1 oder Nummer 2 die Sorge um das materielle Wohlergehen, ja, die Sorge um die Zukunft, die Sorge um die Inflation, wie es weitergeht, die Sorge, wie werde ich im Alter, Pflege und so weiter versorgt. An oberster Stelle sind tatsächlich materielle Dinge, auch in unserem Land. Wenn wir das weltweit betrachten, ist das auch so. Allerdings kommen da andere Dinge noch dazu, zum Beispiel die Sorge ums Überleben in Ländern mit viel Kriminalität. Ja, dass man den nächsten Monat, das nächste Jahr überlebt, ist dort auch sehr weit oben, lateinamerikanische Länder zum Beispiel. Aber weltweit wirklich die Sorge, werde ich genug zu essen haben, werde ich ein Auskommen haben, wie wird es sein in einem Jahr, in zwei Jahren, wie wird es meinen Kindern ergehen, werden sie alles haben, was sie brauchen. Also wirklich dieser materielle Aspekt, also die materiellen Sorgen wirklich ganz weit oben. Und da ist es ja wirklich gut, wenn der Herr Jesus sagt, sorgt euch nicht, was ihr essen werdet, was ihr euch anziehen werdet. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das braucht. Das gibt uns doch eine Zuversicht. Eva, du hast mir auch erzählt, dass du dich früher über viele Dinge gesorgt hast. Dass die Sorge tatsächlich auch eine Art Unruhe in dir bewirkt hat. Und wenn wir so allgemein unsere Zeit anschauen, dann ist es doch so, dass so eine Art Unruhe bei vielen Menschen vorhanden ist. Man hastet irgendwie durch die Zeit, durchs Leben und ist nicht so wirklich ruhig und zufrieden und friedlich, sondern irgendwas beunruhigt einen oft. Ja, natürlich gibt es Menschen, die sind da ganz anders, die sind immer fröhlich und so weiter. Aber generell ist das doch so unsere Zeit. Ja? Diese Unruhe, ja, die den Menschen auszeichnet. Und es ist schön, und da möchte ich auf unseren nächsten Vers kommen, dass der Herr Jesus auch dazu etwas sagt. Nämlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Verse 28 bis 30, sagt er Folgendes. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, also der Herr Jesus verheißt Ruhe für die Seele. Und ist nicht das, was wir brauchen? Viele Menschen heutzutage sagen, so eine wirkliche Seele im immateriellen Sinne, wie es uns die Bibel sagt, da glaube ich gar nicht dran. Ich glaube nur, dass alles Materie ist. Aber es gibt tatsächlich auch viele, die auch heute glauben, dass der Mensch eine Seele hat. Und das sagt uns auch die Bibel. Die Bibel sagt, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Und die Bibel sagt uns auch, ja, welche Sorge eigentlich an erster Stelle stehen sollte. Die erste Sorge sollte gar nicht sein, was werde ich morgen essen und trinken. Die erste Sorge sollte eigentlich sein, wo werde ich eines Tages die Ewigkeit verbringen. Denn die Bibel sagt uns da ganz klar, dass es zwei Orte gibt. Es gibt die ewige Herrlichkeit bei Gott und es gibt die ewige Verdammnis. Da ist die Bibel unmissverständlich. Und manchmal sagt man ja so, im Alten Testament, da war es ganz schlimm. Ja, da ging es um Gericht, um Hölle, um die ganzen Dinge. Im Neuen Testament aber, da ist Sanftmut, da ist Liebe, da heißt, alle kommen in den Himmel. Das sagt uns tatsächlich das Neue Testament nicht. Der Herr Jesus hat sehr, sehr oft über die Hölle gesprochen und vor der Hölle gewarnt. Der Herr Jesus, der wirklich sanftmütig war, der voller Liebe war, der das in seinem Leben gezeigt hat, hat aber wirklich solche harten Dinge ausgesprochen. Da könnte man sich denken, wie kann der Mann so hart gewesen sein? Ja, das muss doch die Menschen erschreckt haben. Aber tatsächlich, wenn es eine Gefahr gibt, die real ist, dann ist es Liebe, diese Gefahr auch aufzuzeigen. Wenn jemand auf dem Weg ist, auf dem breiten Weg, wie der Herr Jesus es benannt hat, auf dem Weg in den Abgrund, ins ewige Verderben, dann wäre es lieblos, diesen Menschen das vorzuenthalten. Ihm zu sagen, passt alles, ja, du glaubst nicht daran, solange es dir gut geht und du zufrieden bist mit deinem Leben, ist alles gut. Liebe bedeutet, dass wir die Menschen nicht belügen. Und der Herr Jesus, der die Liebe Gottes, die Ausstrahlung der Liebe Gottes ist, hat die Menschen nicht belogen. Und wenn wir auf diesen Vers zurückkommen, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und natürlich ist es schön, wenn wir alle unsere Sorgen zu ihm bringen dürfen, unser beladen sein, unsere Mühe, die uns durch das Leben vielleicht begleitet, dürfen wir zu ihm bringen. legt er doch den Finger durch die Aussage auf ein ganz anderes Problem. Es ist richtig. Die Bibel sagt uns, all eure Sorgen werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Aber hier spricht er etwas anderes auch an. Durch was sind wir mühselig und beladen? Wie finden wir Ruhe für unsere Seelen? Ja, die Mühseligen und die Beladenen, das sind diejenigen, die ächzen unter ihrer Sünde. Eva, du hast uns das heute erzählt, bezeugt, dass du auch unter deiner Sünde, irgendwann in deinem Leben kam der Punkt, wo du unter deiner Sünde gelitten hast, ja, wo du mühselig und beladen warst, nicht wegen den Sorgen, die haben vielleicht auch eine Rolle gespielt. Irgendwann war das Beladensein durch die Sünde das Schlimmere. Und ich denke, viele, die hier sind, können das bezeugen von ihrem Leben. Ich kann das von meinem Leben bezeugen. Irgendwann kam ein Moment, wo alle anderen Sorgen nicht mehr so wichtig waren, wo es wirklich um die Frage ging, wie werde ich meine Sünden los? Ich wusste es nicht und du wusstest es nicht. Der Jesus ruft genau diejenigen zu sich, die mühselig und beladen sind und sagt, ihr werdet Ruhe finden. Das heißt, der Jesus ist irgendwo für diese Frage die Antwort. Er hat die Antwort darauf. Die Frage ist aber noch, warum ist das so ein großes Problem? Angenommen, es ist wirklich so, dass Gott Sünde bestrafen wird. Warum ist das eigentlich so? Warum kann Gott nicht einfach sagen, es sind ja alle Menschen Sünder, es schafft sowieso niemand, diesen perfekten Maßstab einzuhalten. Er kann doch einfach alle in den Himmel lassen. Warum ist er dann so kleinlich und bestraft alle Menschen, wenn doch alle Sünder sind? Und hier müssen wir uns eins vor Augen halten. Wie ist Gott und wie sind wir? Die Bibel spricht immer wieder von der Heiligkeit Gottes. Zum Beispiel als Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und die Engel Gottes, die Seraphim gesehen hat, da hört er sie folgendes rufen, diese Engel. Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Heiligkeit. Und Heiligkeit bedeutet zum einen natürlich Einzigartigkeit. Es bedeutet aber auch sein Abgesondertsein von der Sünde. Er ist vollkommen, er ist perfekt. Er ist der Heilige, der dreimal Heilige, der vollkommen Heilige. Und die Bibel sagt uns, dass der Mensch, der gefallene Mensch, da nicht hineinpasst in dieses Bild. Der Mensch ist nicht kompatibel mit diesem vollkommenen, heiligen Gott. Und das ist seit dem Sündenfall, so seitdem der Mensch sich bewusst von Gott entfernt hat und die ganze Menschheit in Gottes Ferne lebt. Denn es gab einen Moment, wo der Mensch in Gemeinschaft mit Gott war und sich aber gegen seinen Schöpfer entschieden hat. Und er hat so die ganze Menschheit sozusagen ins Verderben mitgerissen, da alle seine Kinder, seine Nachkommen auf dieser Welt, auf dieser gefallenen Welt, ja eben geboren worden sind und schon in Sünde geboren wurden. Auch da könnte man sagen, das ist ja ungerecht. Ja, der Zustand, mein Zustand ist seit meiner Geburt, bin ich ein Sünder? Da kann man Folgendes drauf erwidern. Ja, es ist so, es scheint erstmal auswegslos. Aber wenn uns das nicht gefällt, dass wir als Sünder geboren wurden und dass wir als Sünder auf die ewige Verdammnis zugehen, dann wechselt die Seiten. Ja, die Bibel sagt uns, dass wir zu Jesus kommen sollen. Und das ist genau das, wo wir noch drauf kommen möchten, wenn der Jesus sagt, kommt her zu mir, er ruft die Menschen zu sich. Aber kommen wir nochmal auf die Heiligkeit Gottes zurück. Die Heiligkeit Gottes zeigt sich auch in seinen Geboten. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wir als Menschen, und ich möchte mich damit einschließen, denken erstmal von Natur aus etwas höher von uns selbst als zum Beispiel über die anderen. Auch denken wir normalerweise höher über unser Leben, über unser Wandel. Und wenn man dann darüber nachdenkt, vielleicht gibt es tatsächlich Himmel und Hölle, kommt man eher zum Schluss, naja, ich gehöre ja eher zu den Besseren. Man wird es vielleicht nicht so ausdrücken, man wird es vielleicht eher so ausdrücken, ich bin höflich, ich bin zuvorkommend, ich bin hilfsbereit, ich habe noch niemand umgebracht, ja, ich bin kein schlimmer Lügner, vielleicht mal die eine Notlüge hier und da. Aber eigentlich so ganz in Ordnung, so denken die Menschen generell von sich. Ja. Man findet immer jemanden, der noch schlimmer ist, ja, an dem man sich dann messen kann, vergleichen kann und denkt sich, es passt schon. Der Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das, was so wichtig ist, wo er sagt, das ist das erste Gebot, dazukommt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir schon diesen Maßstab anschauen, und der heilige Gott, er kann nichts Geringeres fordern. Der heilige Gott wird immer diesen hohen Maßstab anlegen, denn sonst würde er seinen eigenen Charakter verleugnen. Hast du Gott geliebt mit deinem ganzen Herzen? Ewald, du hast uns gesagt, dass du es nicht getan hast. Ich habe es nicht getan. Ich tue es immer noch nicht, wie ich sollte. Da muss ich schon mal sagen, durchgefallen. Ja. Aber kommen wir auf etwas Bekannteres zurück, nämlich die 10 Gebote. Ja, manche sagen, die 10 Gebote, das packe ich schon. Ja, wir haben bei den 10 Geboten die Lüge. Die Lüge, gut, die Notlüge zählt die mit rein. Die Bibel sagt ganz klar ja. Lüge ist Lüge. Gott ist die Wahrheit. Der Jesus ist die Wahrheit. Auch Notlügen mag er nicht. Aber oft sind es ja schlimmere Lügen, die man irgendwann in seinem Leben auch ja, begeht. Aber vielleicht gibt es jemand, der von klein auf so erzogen worden ist von den Eltern, die haben gesagt, Lügen kommt gar nicht in Frage. Und von klein auf hält man sich dran und lügt nicht. Ja? Und bei unseren Kindern ist es zum Beispiel so, ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt manche, die wirklich da sehr selten ertappt worden sind, die sehr, sehr ehrlich sind, die das sehr ernst nehmen. Ja? Wo man wirklich denkt, okay, ja, da hat die Erziehung gefruchtet. Bei anderen kommt die Lüge einfach irgendwann. Ja? Und dann nicht nur einmal. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, ich bin derjenige, der zu denen gehört, die nicht lügen. Mein Bruder, meine Schwester, die haben schon von Anfang an gelogen. Ja? Ich kann wirklich von mir bezeugen, also nicht ich, sondern das hypothetisch. Ich gehöre nicht zu denen. Also Gebot, Lüge, theoretisch bestanden. Ja? Gehen wir weiter, Mörder. Ja? Ich denke mal, wir haben hier keine Mörder sitzen. Die werden eher im Gefängnis. Wahrscheinlich auch schon bestanden, oder? Bei allen. Würden wahrscheinlich alle strecken, bin ich nicht. Das heißt, manche von diesen 10 Geboten kann man tatsächlich äußerlich bestehen. Ja, wenn man sich Mühe gibt sein Leben lang, kann es sein, man kommt da mehr oder weniger okay durch. Ja. Nun sagt uns aber der Herr Jesus etwas sehr Interessantes. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das heißt, der Jesus beurteilt die ganzen Sachen, indem er aufs Herz schaut. Und Gott ist ja allwissend, er kennt unser Herz. Das heißt, wenn wir über irgendjemand so richtig zornig dann denken, ja, vielleicht hasserfüllt sind, vielleicht auch nicht diese Stufe, ist es aber schon so, dass wir das Gebot so nicht schaffen. Ja. Gott beurteilt also auch unser Herz. Auch unser Herz müsste sich durch vollkommene Heiligkeit auszeichnen, damit wir ohne, dass wir Sündenvergebung bekommen, in den Himmel kommen. Und da fallen einfach alle durch. Tatsächlich ist es so, wir sammeln durch Gedanken, durch Worte, durch Werke unser Leben lang Sünden an. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht in irgendeiner Form sündigen und gegen diesen heiligen Gott, praktisch gegen seine Maßstäbe, verstoßen. Und die Bibel sagt uns da ganz klar, Gott ist ein gerechter Richter. Ja, ich hatte es vorher von den lateinamerikanischen Ländern. Es gibt Länder, da gibt es sehr viel Korruption und da ist wirklich die Sorge um die Korruption ganz oben. Da sind auch Richter korrupt. Und die Frage ist, gefällt uns ein Richter, der korrupt ist? Wer sich bezahlen lässt, dann lässt er den Mörder laufen. Nein, wir wollen ein Gericht, einen Richter, der wirklich verurteilt, wenn die Schuld bewiesen ist. Ja? Die Bibel sagt, Gott ist ein gerechter Richter. Er wird nicht einfach sagen, wenn die Schuld bewiesen ist, ich drücke beide Augen zu und lass dich laufen, lass dich trotzdem in den Himmel kommen. Nein, wenn die Schuld bewiesen ist, und das wird geschehen im Gericht, da wird die Schuld von jedem einzelnen Menschen bewiesen werden und niemand wird sagen, keiner wird sagen, es ist ungerecht, dass ich verurteilt werde. Alle müssen bekennen, es ist gerecht. Gott ist gerecht. Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott muss Sünde bestrafen. Sünde wird immer bestraft werden. Ja, das bedeutet die Gerechtigkeit Gottes. Sünde bedeutet also Trennung von Gott. Die Sünde schließt uns aus. Sie macht uns inkompatibel mit Gott. Und so sind wir wie durch eine große Wand oder eine Kluft getrennt von diesem wahren, lebendigen Gott. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen einmal gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also es gibt auch nicht ein irgendwie, dass wir Millionen mal wieder auf die Erde kommen, mal als Schmetterling, irgendwann wieder als Mensch und dann unsere Sünden wieder gut machen können. Wir haben ein Leben, Gott hat uns eins gegeben und in diesem Leben sind wir eben aufgefordert, Buße zu tun. Und tatsächlich kommt jetzt hier das ganz Wichtige ins Spiel, was Ewald auch heute bezeugt. Denn wenn ich jetzt hier Schluss machen würde, und sowas Ähnliches hast du vorher auch gesagt, könnten wir alle traurig nach Hause gehen. Ja, aber dann müssten wir alle sagen, da haben wir ja alle keine Chance. Aber genau das Evangelium gibt uns ja diese lebendige Hoffnung. Die Bibel sagt uns, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Genau deswegen ist Jesus Christus, der eins ist mit Gott, schon immer eins war mit Gott. Also Jesus ist nicht ein ganz normaler Mensch gewesen, der dann irgendwann anfing zu existieren. Er existierte schon immer. Man kann sagen, in Christus kam Gott zu uns Menschen, um uns zu erlösen. So sehr hat er uns geliebt, dass er selbst zu uns kam, dass er in Christus in diese Welt kam. Und er wurde Mensch, damit er eben auch diese ganzen Begrenzungen erleben und erfahren konnte, auch leiden konnte. Denn das ist ja genau das Erlösungswerk. Er war also Gott und er wurde ganz Mensch. Und somit war er wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er war deswegen die perfekte Person, um uns mit Gott zu versöhnen. Denn wir haben auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite den Menschen. Und denjenigen, der sowohl Gott als auch Mensch ist, Jesus Christus, der uns perfekt mit Gott versöhnen kann. Und genau das ist am Kreuz geschehen. Genau deswegen kam Jesus. Jesus kam, um zu sterben. Er wurde geboren, um zu leiden und zu sterben. Er hat natürlich viele andere Dinge getan. Ja, und viele Menschen bewundern diese Dinge. Sie sagen, er war ein guter Religionsstifter. Er hat viele Vorbilder hinterlassen. Er hat Dinge getan, die wir nachahmen können. Stimmt alles. Aber das eigentliche Ziel seines Kommens in diese Welt war, uns zu erlösen. Der Erlöser der Welt zu werden. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Am Kreuz hat er sich schlagen lassen. Hat er sich erst davor sich schlagen lassen, sich dran nageln lassen, sich verachten lassen, sich anspucken lassen. All das hat er aus Liebe zu uns getan, aus Liebe zu dir, Ewald, getan. Und Ewald, du hast mir einen weiteren Vers gesagt, den du gerne behandelt haben möchtest in dieser Predigt. Das ist Römer 8, Vers 1. In Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ja, in Jesus gibt es keine Verdammnis mehr. Ich habe vorher gesagt, Sünde muss bestraft werden, das fordert die Gerechtigkeit Gottes. Aber am Kreuz ist unsere Sünde bestraft worden. Jesus ist bestraft worden, er hat die Strafe für uns erlitten, die wir verdient hätten. Das war seine Liebe, dass er für uns ans Kreuz ging und wie ein Blitzableiter wurde, um es mal mit modernen Begriffen auszudrücken. Ja, der Blitz ist der Ausdruck des Zornes Gottes und wir hätten seinen Zorn verdient, weil Gott eben so heilig ist, dass er Sünde hasst, Sünde bestrafen muss. Aber der Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen am Kreuz. Das heißt, wenn wir zum Kreuz kommen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir darauf vertrauen, dass es ausreicht, was Jesus für uns getan hat, dann bekommen wir Erlösung unserer Schuld. Dann gibt es keine Verdammnis mehr, sagt uns dieser Vers. Wenn wir zu Jesus gehören, gibt es keine Verdammnis mehr für uns. Warum? Wie kann Gott uns bestrafen, wenn wir doch die Vergebung geschenkt bekommen haben, wenn Jesus uns vergeben hat, die Sünden ausgelöscht sind, für welche Sünden kann Gott uns dann bestrafen? Es wäre in dem Fall nicht gerecht, wenn Gott uns noch bestrafen würde, weil die Bibel sagt, Sünde erfordert Bestrafung, aber wenn die Bestrafung erfolgt ist, nämlich am Kreuz durch Jesus Christus, kann uns Gott nicht nochmal für diese Sünden bestrafen. Und er wird es auch nicht tun. In Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir dieses Erlösungswerk annehmen, dann dürfen wir wissen, es gibt keine Verdammnis mehr. Und das war diese Erleichterung, die auch du erfahren durftest, wo du dich gefragt hast, wie werde ich meine Sünden los, durftest du erfahren, der Jesus hat für mich bezahlt. Er hat ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht und hat die Schuld bezahlt, vollkommen bezahlt. Und dieser Tausch wird in einem anderen Vers sehr wunderbar ausgedrückt, nämlich 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, da ist ein Tausch geschehen. Der Jesus hat unsere Stelle eingenommen am Kreuz. Er hat die Stelle des Verbrechers eingenommen. Des Verbrechers, der bestraft wird. Unsere Stelle, wir sind in Gottes Augen Verbrecher, weil wir unser Leben lang Sünden angehäuft haben, eben in Gedanken, in Taten, in Werken. Aber der Jesus wurde wie ein Verbrecher am Kreuz behandelt und hat so für uns gesühnt. Und die Frage ist, ja gut, hat man schon mal gehört, dass Jesus das getan hat, also wird es schon passen. Wie weiß ich jetzt, wie Ewald, Ewald hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie weiß ich jetzt, dass ich wirklich gerettet bin oder nicht? Ja, und ein Erkennungszeichen ist ganz klar, dass ich darauf vertraue, dass ich daran glaube und dass ich darüber staunen kann. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich in meiner Jugendzeit zum Atheisten wurde. Das war durch meinen Religionslehrer, weil der gesagt hat, er glaubt nicht an die Bibel. Und da habe ich mir gedacht, wenn er nicht daran glaubt, dann kann man der Bibel nicht vertrauen. Also wurde ich zum Atheisten. Als er dann irgendwann von diesem Erlösungswerk, da hat er trotzdem von erzählt, als er davon erzählt hat, habe ich mir nur gedacht, das ist was für Primitive. Dass jemand stirbt für jemand anderes. Das ist was für primitive Menschen. Ich hatte nur Verachtung dafür übrig. Und ja, wenn es bei dir so ist, dass du denkst, das ist was für Primitive, das bringt mir nichts, ja, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Ja, sondern wenn wir staunen können, mit Ewald zusammen staunen können, was der Herr Jesus getan hat. Wenn wir staunen können, dass jemand wirklich für dich gestorben ist. Dass jemand dich so sehr geliebt hat, dass er bereit war, deine Stelle einzunehmen. Ja, ganz für dich persönlich ist er gestorben. Für dich persönlich hing er dort am Kreuz. Ja, wenn du auf Jesus schaust, auf das, was am Kreuz geschehen ist und seine Dornenkrone, ja, dir vorstellst, seine Dornenkrone und überlegst, boah, diese Stacheln, die sich in seine Haut reingegraben haben, die Schmerzen verursacht haben, das hat er für mich getan, aus Liebe für mich. Das Blut, das er vergossen hat, hat er aus Liebe für mich vergossen. Er hat das für dich getan. Wenn du da auch staunen kannst, daran glauben kannst, darauf vertrauen kannst. Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass du das Erlösungswerk für dich angenommen und ergriffen hast. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann sagt uns die Bibel eben, das, was der Herr Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er ruft Menschen auch heute zu sich, weil er lebt. Er möchte, dass wir heute zu ihm kommen, eine Beziehung zu ihm haben. Aber um diese Beziehung zu haben, müssen wir erstmal diese Vergebung annehmen und Sündenvergebung umsonst schenken lassen. Es ist nicht etwas, was wir uns verdienen können, erarbeiten können. Wir können es nur mit einem gläubigen Herzen annehmen. Ja, zum Abschluss, Ewald, was ich dir wünsche. Du hast dir selbst deinen Taufvers herausgesucht. Also das habe ich noch in den ganzen Jahren jetzt noch nie erlebt, dass sich jemand seinen Taufvers selber raussucht. Aber es war ein guter Vers, deswegen war das vollkommen in Ordnung. Es ist folgender Vers, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, du hast heute bezeugt, dass etwas Neues geworden ist. Hier sagt uns der Vers sogar, es ist alles neu geworden. Ja, geistlich gesehen stimmt das auch. Wir sind zwar immer noch in diesem Leib, sehen aus wie jeder andere Mensch auch. Ja. Haben vielleicht immer noch die ein oder andere Macke. Ja. Die Bibel sagt auch, dass wir nicht sündlos werden in diesem Leben. Aber dass der Jesus uns verändert. Und geistlich gesehen, sagt uns die Bibel, werden wir ganz neu gemacht. Ganz neu gemacht. Und in der Praxis wachsen wir dahin, dass wir dem immer ähnlicher werden. Ja, in dieser kurzen Zeit, die wir noch auf dieser Erde verbringen. Es ist alles neu geworden. Das wünsche ich dir, Ewald. Zum einen, dass die Liebe des Herrn Jesus für dich weiterhin ein Vorbild sein darf, dem du nacheiferst. Ja, ich denke, das ist ein Anliegen für alle, die diese Liebe erkannt haben. Das andere, dass du wirklich in diesem neuen Leben wandeln darfst, diese Freude haben darfst darin, und Frucht bringen darfst für die Ewigkeit. Dass der Herr dich bewahrt und segnet und um ganz auf den Anfang zurückzukommen, dich auch versorgt, wie es verheißen hast und wie du es auch schon oft erleben durftest. Ja, sei dem treuen Herrn anbefohlen,